Lucia Berlin ist seit Ende des letzten Jahres, jedenfalls was die Medien betrifft und die Bestsellerliste der New York Times, die literarische Wiederentdeckung in den USA. Wobei Wiederentdeckung möglicherweise gar nicht treffend ist, denn Lucia Berlin war bis zu ihrem Tod 2004 keineswegs sehr bekannt. Zu Unrecht nicht bekannt trifft es schon eher. 1936 in Alaska geboren, schrieb 74 Erzählungen, längere und kürzere. Ihr Leben war nicht glücklich, aber immer wieder voll gewonnener Energie zu überleben. Mit Männern hatte sie kein Glück, ob die Männer mit ihr, jedenfalls drei geschiedene Ehen, Alkoholsucht, alle möglichen Jobs angenommen, um ihre vier Söhne durchbringen zu können, ihr Schreiben finanzieren zu können, ständige Wohnwechsel. Es gab eine ruhigere Zeit, da war sie 6 Jahre an der Universität von Colorado in Boulder Gastdozentin. Dann jedoch ging es mit ihrer Gesundheit bergab. Sie zog in die Nähe ihrer Söhne nach Südkalifornien. Erst im vergangenen Jahr fand Lucia Berlin Anerkennung in den USA. 30 der 74 Short Stories sind auf Deutsch unter dem Titel »Was ich sonst noch verpasst habe« erschienen in der Übersetzung von Antje Raffig-Strubel. Ich spreche jetzt mit der Schriftstellerin und Kritikerin Sui Beck über diesen soeben erschienenen Auswahlband. Sui Beck, Lucia Berlins Geschichten erzählen einen Alltag in den USA, die den American Way of Life eher als Traum beschreiben denn als Chance, oder?
Vor allen Dingen aber auch als Albtraum, wenn auch ein sehr distanziert beschriebener, nicht gruselig in dem Sinne, aber es hat was träumerisch Entrücktes, aber nicht unbedingt im verzückt besten Sinne.
Alleinerziehende Mütter, Alkoholkranke, nicht nur Mütter, Haushaltshilfen, Krankenschwestern. Es ist ein ungeordnetes Leben, über das Lucia Berlin schreibt und das aber immer irgendwie weitergeht. Es scheint aber eher aus Zufall weiterzugehen und das sind alles offene Schlüsse. Und diese offenen Schlüsse, die kommen mir wie ein ganz besonderer persönlicher Stil von Berlin vor.
Ja, ich finde das allerdings auch ganz großartig, weil es ja auch zu den Figuren, die sie beschreibt, das ist ja oft, aber nicht immer eine Ich-Perspektive und vermutlich, selbst wenn es keine Ich-Perspektive ist, doch sehr nah an ihrer Biografie ran. Aber es ist ja in den Figuren auch schon angelegt, dass es ein vor sich hin fließen ist, ein Leben ohne ein bestimmtes Ziel, das da verfolgt wird. Und natürlich gibt es dann einzelne Situationen und wer weiß denn schon, wie es weitergeht. Irgendwie kommt man aus dieser Situation raus, ob das jetzt abgeschlossen ist oder nicht, das wird das Leben irgendwann zeigen. Und das beschreibt sie ja dann auch in der letzten Geschichte, die auch für die deutsche Ausgabe dann titelgebend ist. Ganz schön, wenn sie sagt, was wäre eigentlich passiert, wenn, was habe ich noch alles verpasst? Eigentlich wäre es wahrscheinlich genauso gelaufen, wie es gelaufen ist. Also das hat was Fatalistisches auch.
Ja, man müsste sagen, sie beschönigt wirklich nichts, nicht? Es gibt keine Geschichte, in der irgendwie eine Hoffnung aufkeimt, die zu einem Happy End oder sonst was führen könnte. Es bleibt alles, ja, sagen wir mal, realitätsbezogen und mehr als was im Augenblick ist, mehr geht nicht.
Aber selbst wenn sie darüber schreibt, wie sie zur Entgiftung in der Klinik ist und da macht sie ja fast auf einem anderen Level dann eine Party draus. Sie ist da die einzige Frau und sie ist eine hübsche Frau und alles andere sind Männer von der Straße. Sie passt da eigentlich gar nicht in dieses Milieu rein und sie nimmt das aber mit für eine Woche und sie ist auch die Einzige, die sagt, ja, ich höre definitiv damit auf und kommt dann nach Hause und man weiß eigentlich, also es ist so dieses, ja, jetzt bin ich wieder in meinem Leben, ich will ja auch nicht trinken, aber ich schreibe das jetzt doch auf den Einkaufszettel, dass dann wieder Alkohol im Haus ist. Und es hat noch nicht mal irgendwie was Deprimierendes, es hat nichts Tragisches, sondern es ist irgendwie einfach so. Also sie beschreibt den Alltag weder beschönigend noch großartig jetzt so deprimierend, wie es ja auch sein könnte. Wenn sie dann am Ende ihrer Entgiftungskur wieder den Alkohol auf den Einkaufszettel schreibt, dann ist man weder erschrocken noch großartig überrascht, vielleicht ein bisschen enttäuscht, aber da sacken vielleicht die Schultern runter, mehr aber auch nicht. Also da ist man schon mit ihr in dieser Stimmung, in diesem etwas Fatalen und dieser Haltung, ich nehme das jetzt mal so, wie es kommt, da ist man mit ihr auch drin.
Ja, wenn wir nochmal eine andere Geschichte ansprechen. Es gibt ja die zwei Schwestern. Sally ist die eine, Sally hat Krebs und sie wird an dem Krebs sterben. Aber wie die Berlin das beschreibt, wie die ältere Schwester sich der jüngeren Schwester, krebskrank, zuwendet, die sich eigentlich früher als Konkurrenten empfunden haben. Jede fühlte sich immer in der Kindheit durch das Verhalten der Eltern benachteiligt. Und darüber sprechen sie. Sie können sogar manchmal lachen. Und obwohl diese Konkurrenzsituation immer unterschwellig da ist, hat man doch das Gefühl oder man spürt, welch eine Zuneigung, aber auch Empathie die ältere Schwester für ihre Schwester hat und ihr helfen will, auch wenn sie manchmal denkt, was macht denn die jetzt gerade? Und das Ganze ist in so nüchternen Ton geschrieben, emotionslos. Aber ich finde, gerade das ist es, was einen wirklich die Person näher bringt. Oder man wird selbst an den Personen rangebracht, wie Sie sagen.
Ja, das ist wirklich ein sehr, sehr toller Tonfall, den sie da hat, also dieses sich davon distanzieren. Und ich glaube, das ist eine dieser Geschichten, wo sie auf die Ich-Perspektive verzichtet. Und ob sie das jetzt tut, weil es weniger autobiografisch sein soll oder weil sie sich selbst dann als Schriftstellerin davon nochmal ein Stück distanzieren möchte, das weiß ich natürlich nicht. Aber das ist schon interessant, an welchen Stellen sie dann von der Ich-Perspektive weggeht. Und da ist es dann eben auch so. Und da kann man dann auch ganz gut sehen, diese beiden Schwestern, die hatten eine schreckliche Kindheit einerseits. Und andererseits war es aber nun mal die Kindheit, die sie hatten. Und wie alle Kinder, die in einem schwierigen, emotional schwierigen Umfeld aufwachsen, Kinder sind ja Überlebende, die suchen sich da ihren Weg und die suchen sich dann auch ihren Spaß da drin und die suchen sich dann eben auch emotionale Anknüpfungspunkte. Die sind nicht aus der Situation rausgekommen, in dem sie dann alles und alle gehasst haben, sondern die hatten vielleicht ihre Konkurrenzsituation, aber sie sind Schwestern, sie lieben sich, sie sind gemeinsam aufgewachsen, sie haben Erinnerungen, die sonst niemand mit ihnen teilen kann. Und das verbindet dann natürlich auch. Und das ist einmal das, was in den Figuren dann mitschwingt und dann eben über diesen distanzierten Tonfall, der dann auch nochmal mit rüberbringt, ja, meine Güte, so läuft es eben. So ist es gewesen. Und so bin ich da durchgekommen und so habe ich das überlebt. Also so habe ich diesen Tonfall auch immer wieder, ich sage es nochmal, ich finde den wirklich grandios, so habe ich den Tonfall empfunden.
Sie haben gerade gesagt, es gibt mal die Ich-Perspektive, die sehr autobiografisch erscheint, weil immer wieder der Alkohol auch eine wichtige Rolle spielt. Immer wieder, wo gehe ich jetzt hin, wo verdiene ich wieder mein Geld? Und es gibt andererseits die, wo sie sich davon distanziert und mehr in die Person hineingeht. Haben Sie irgendwie ein Schema gefunden, wann sie wechselt?
Vielleicht ist es tatsächlich dann, wenn sie mehr fiktionalisieren möchte, weil die Autobiografie in dem Moment nicht genau das, was sie dann literarisch verdichten möchte, hergibt. Glaube ich aber nicht, dass das unbedingt der einzige Grund ist. Vielleicht braucht sie auch selbst manchmal diese Perspektive, um nochmal eine Distanz da reinzubringen. Das kann natürlich sein. Also man ändert ja auch den Tonfall, ob man jetzt ich schreibt oder sie schreibt. Und vielleicht hat ihr in manchen Situationen, um eine Geschichte dann erzählen zu können, dieser veränderte Tonfall dann auch dabei geholfen. Es fiel mir auf, dass es, je älter die Figur in den Geschichten wird, dass es dann eben dann noch häufiger vorkam.
Die Ich-Perspektive ist ja in dieser Geschichte Ratschläge für Haushaltshilfen. Das ist auch die Geschichte, ja, die der amerikanischen Ausgabe den Titel gibt. Und diese Geschichte ist doch wirklich, ich finde, die ist wirklich grandios. Also wie sie da beschreibt, wie einer was aus der Haushaltshilfe machen soll und was sie nicht machen soll und worauf sie achten muss und worauf sie nicht achten muss. Also das ist allein aus diesem Stoff, eine solche Geschichte zu schreiben, das ist schon wirklich hohe Kunst, ne?
Ja, da sieht man dann auch, wie sie Satzzeichen einsetzt. Sie hat ja eine Aversion gegen Kommata, sie lässt die ja ganz gerne mal weg, was auch in der deutschen Übersetzung mit rübergenommen wurde. Das war sicherlich dann auch nicht immer leicht zu entscheiden, wie man das jetzt so rüberbringt, weil es ja dann im Deutschen wieder eine ganz andere Lesbar- oder Nichtlesbarkeit dann mit sich bringt. Aber da setzt sie ja dann auch gerne mal Sachen in Klammern und da passt das auch. Also sie schaut dann ja sehr genau drauf, wann hindert etwas den Lesefluss, wann soll es den Lesefluss ja dann auch behindern. Deshalb lässt sie ja ein Komma auch mal weg, damit es sich flüssiger liest und deshalb macht sie da, glaube ich, auch diese Klammern rein, um dann nochmal irgendwie aus diesem Satz rauszugehen und nochmal eine weitere Distanzperspektive reinzubringen, zu sagen, okay, liebe Leserin, ich gebe dir jetzt nochmal einen Ratschlag und der ist jetzt mal unabhängig von der Geschichte, die da läuft und deshalb setze ich das Ganze in Klammern. Das ist schon toll gemacht. Und wie sie das Ganze dann auch beschreibt, das hat auch damit zu tun, dass sie natürlich in dem Moment in einem Beruf ist, der nicht zu ihrer Ausbildung passt. Was alle ihre Geschichten auszeichnet, ist ja, da ist eine kluge Frau, eine gebildete Frau, eine Frau, die aus einem Haushalt kommt, in dem teilweise auch recht viel Geld da war. Und gleichzeitig hat sie sehr viel Anbindung zu der Arbeiterklasse, zu der niedrigeren sozialen Schicht, aus der man ja dann auch weniger autobiografisches dann auch liest. Das ist ganz interessant, dass sie dann eben diese Themen, eben nicht die gelangweilte Mittelstandshausfrau, sondern die arbeitende und auch in diesen Berufen arbeitende Frau beschreibt. Aber sie gehört da nicht ganz rein, aber sie ist da drin und kann deshalb darüber schreiben, aber dann auch ein Stück weit reflektierter. Das fand ich ein sehr interessantes Spannungsfeld.
Jetzt habe ich die Geschichten gelesen, als wenn es ein Roman wäre. Also die Ich-Erzählerin, die manchmal sich distanziert, aber die vielen Geschichten erzählen ja Episoden auch weiter. Also die Schwestern kommen häufiger vor, die Ich-Erzählerin kommt häufiger vor mit Geschichten, die dann weitergeführt werden.
Das ist eine Besonderheit der deutschsprachigen Ausgabe. Ich hatte zuerst die amerikanische Ausgabe gelesen und als ich jetzt die deutschsprachige bekommen habe, dachte ich, jetzt muss ich auch mal in die Übersetzung reinschauen und war dann doch sehr verwundert, dass die Reihenfolge eine sehr andere war und die Reihenfolge scheint ja darauf abzuzielen, dass man das Ganze, also wie Sie gerade sagten, dass man die Geschichten fast wie einen autobiografischen Roman dann auch lesen kann. Das hat mich ehrlich gesagt etwas gestört, weil diese Geschichten sind ja mit Sicherheit nicht so hintereinander geschrieben worden. Und wenn man sie aber dann so hintereinander liest, dann doppelt sich natürlich einiges. Gerade am Anfang, wenn sie dann erzählt, wie sie zur Schule gegangen ist, wie sie bei den Nonnen in der Schule war, dann endet die eine Geschichte, die nächste knüpft dann scheinbar dort an, aber dann wird wieder was aufgegriffen, was man eigentlich gerade schon gelesen hat und das doppelt sich dann und also so, wie man es in einem Roman, der fließt, ja nicht machen würde. Und da habe ich dann schon den Eindruck gehabt, das kann das Leseerlebnis doch ein wenig hemmen. Ich verstehe den Sinn, die Intention dann auch dahinter, was daraus zu machen, was uns jetzt die echte Lucia Berlin näher bringt, dass man sich an ihr Leben auch so annähert, dass man da biografisch vorgeht. Aber so entstehen ja Erzählungen auch nicht. Und diese Mischung, die es im Amerikanischen dann auch hatte, die fand ich deshalb schön, weil man eben dann nicht ständig von dem Gedanken verfolgt wurde, das ist jetzt hier eine Autobiografie, die ich lese, sondern da ist ein Schlaglicht, da kommt noch ein Schlaglicht und da kommt eins und ach, daran erinnere ich mich, ich habe eben schon eine Geschichte mit den Nonnen und so weiter gelesen und jetzt wird das nochmal aufgegriffen, aber dann ist die andere Geschichte schon so weit weg. Und Erzählungen liest man ja auch eigentlich nicht am Stück, sondern immer mal so eine und dann macht man eine Pause und dann liest man irgendwann eine andere oder blättert und sucht sich eine raus. Da hatte ich ganz ehrlich meine Schwierigkeiten mit der Sortierung in der deutschen Ausgabe.
Der amerikanische Verlag ordnet Lucia Berlin ein mit Alice Munro, mit Raymond Carver, mit Richard Yates. Würden Sie sie auch in dieser Reihe sehen und sagen, es ist gut, dass sie jetzt wirklich entdeckt wird? Denn wiederentdeckt kann man wirklich nicht sagen. Sie hatte 3.000 bis 4.000 Leser, das ist in den USA nicht gerade viel.
Ja, diese Hingabe, kann man schon sagen, an ihr Schicksal, das macht ja wirklich sehr viel bei ihr aus. Das setzt sie da sicherlich auch nochmal ein Stück weit ab. Wie leidenschaftlich, leidenschaftslos sie dann auch in ihren Erzählungen sein kann.
Also sagen wir, man sollte unbedingt Lucia Berlin lesen, was ich sonst noch verpasst habe.
Unbedingt, ja. Ich würde tatsächlich den Rat geben, wenn man sich die deutschsprachige Ausgabe gekauft hat, dann ein wenig hin und her zu springen und sie tatsächlich nicht chronologisch zu lesen.
Zoe Beck, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.